sein Instagram versus Reality vergleichen und damit allen Instagram-Nutzern ihren Spiegel der Wahrheit vorhält. Er ist der, der sich in das goldene Buch der Stadt Landshut eintragen durfte. Hört, hört. Er ist ein Genesener und Eishockey spielen tut er auch noch. Also spätestens jetzt gehen hier die Superlativen aus. Um es kurz zu machen, herzlich willkommen, Luca Trinkberger. Hi.
Hi, servus. Danke für die Einladung. Freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
Sehr schön, sehr schön. Vielen Dank, dass du für uns Zeit hast in diesen hektischen Zeiten. Und die erste wichtigste Frage ist natürlich, wie geht es dir und wo erwischen wir dich gerade?
Mir geht es sehr gut. Ich bin in meiner Wohnung in Freiburg, habe mich gerade ein bisschen entspannt. Wir hatten heute Vormittag Training und ich war am Nachmittag noch, ich helfe unserem Kapitän, dem Simon Danner, bei der U9 ein bisschen, quasi als Co-Trainer oder Hilfe. Und das hatten wir auch noch am Nachmittag, genau. Und ja, jetzt war ich noch bei einem guten Freund und Mitspieler zu Hause und habe mich dann jetzt intensiv mental auf den Podcast vorbereitet.
Ja, ja, ja. die Fragen werden gleich nur so auf dich einbrettern. Da kannst du dich jetzt schon mal drauf freuen. Ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und dann schauen wir mal, wo uns dieser Abend hinführen wird. Also du hattest ja die tolle Möglichkeit zu erfahren, mit deiner Heimatstadt Landshut das Eishockey zu erlernen. Du hast dort viele Juniorenbereiche durchlaufen und jetzt mal Hand aufs Herz. Wärst du auch Eishockey-Profi gewesen, wenn du in Gütersloh aufgewachsen wärst? Weil ich meine, Hockey ist ja in Landshut Talk of the Town, richtig?
Ja, ich glaube nicht. Das war der Weg, der uns beide, also mein Bruder und mich, zum Eishockey geführt hat. Das war damals so, dass mein Bruder ein sehr großes Kind einfach war, von seiner Körpergröße her. Und meine Mutter hat so überlegt, was könnte er für einen Sport machen, dass er eine gute Koordination hat. Und gerade in Landshut bietet sich eben Schlittschuhlaufen als Einstieg in so einen Mannschafts- und koordinativen Sport halt an, weil das halt der größte Sport der Umgebung auch ist und halt auch schon ein Publikumsmagnet. Und so sind wir eben erstmal zum Bambini-Lauf gekommen und irgendwann haben wir halt Schläger und Pucks gesehen und fanden das ganz toll und ein Spiel gesehen und dann bleibst du halt dabei. Und deswegen glaube ich schon, dass Hockeytown Landshut auch ein großer Faktor dafür war, dass ich jetzt an dem Punkt bin, wo ich bin.
Ja. Bestand auch die Gefahr, dich an den Fußball zu verlieren? Nur mal so. Nebenbei gefragt.
Ich habe Fußball auch gespielt. Gar nicht mal so unerfolgreich, würde ich jetzt mal selbstbewusst behaupten. Ich war ein klassischer Stoßstürmer. Also mein Trainer hat auch zu mir mal gesagt, Luca, du läufst nur bis zur Mittellinie zurück. Und vorne füttern wir jetzt mit Bällen. Aber irgendwann war die Frage dann halt, was machst du weiter? Und den größeren Spaß, glaube ich, hatte ich am Ende einfach mit dem Hockey und bin ich dann dabei geblieben und bin auch froh, dass ich dabei geblieben bin am Ende.
Wir auch.
Ja. Ja, schauen wir mal ein paar Jahre vorwärts. In der Saison 18-19 ist dem EV Landshut und vor allem auch dir der große Wurf gelungen. Oberligameister gegen Tilburg. Wie war das, mit deinem Jugendverein deiner Heimatstadt Meister zu werden? Ist doch ein Traum, oder?
Ist ein absoluter Traum, ganz klar. Also die Euphorie durch die ganze Saison, die wir hatten, und man hat es auch in der Stadt irgendwo ein bisschen gemerkt, da kann was gehen in dem Jahr. Und wir hatten eine unfassbar geile Truppe, richtig viele junge Leute auch, also mit denen ich halt im Nachwuchs schon zusammengespielt habe und gemixt mit wirklich erfahrenen, guten Spielern, und das hat einfach die perfekte Mischung am Ende gemacht. Und dementsprechend war das ein absoluter Traum, da in Tilburg auch noch die Meisterschaft zu holen. Ich meine, wir waren ja aufgestiegen davor schon, also das ist ja die kuriose Regelung in der Oberliga. Tilburg darf ja nicht hoch. Die sind ja als holländische Mannschaft, sind die quasi in der DEB-Liga spielberechtigt, aber eben nicht in der DL2 oder in der DL. Dementsprechend war bei uns, wir haben ja im Halbfinale gegen Hannover damals 3-0 quasi in der Serie gewonnen und konnten uns dann entspannt zurücklehnen und uns quasi Herne gegen Tilburg anschauen. Und dann war das auch eigentlich eine ganz witzige Story, weil wir halt Spiel 5 von Tilburg gegen Herne damals dann im Public Viewing als Mannschaft quasi angeschaut haben, da dann quasi den Aufstieg noch feiern konnten und einen Tag später sind wir nach Düsseldorf hochgefahren, da geschlafen, nächster Tag dann gespielt in Tilburg und ja, dann haben wir halt auch noch irgendwo alle den Ehrgeiz gefunden zu sagen, okay, jetzt haben wir zwar den Aufstieg, aber irgendwie hat es bis jetzt noch keiner geschafft, Tilburg zu schlagen, deswegen hat man da auch noch richtig Bock drauf und dann, ja, wie gesagt, das ist ein unfassbares Gefühl, ich werde es nie vergessen, es war eine tolle Zeit und ich denke gerne auch dran zurück und es gibt mir immer wieder, ja, manche Songs von der Meisterfeier geben mir immer noch ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen.
Was wurde sehr da schön. So gespielt?
Wie heißt das? Country Roads war so das
okay. Go-To.
Okay. Ja, we are the Champions, darfst du dann auch mal wirklich hören?
Also ja, das Klassiker.
Ist natürlich, ja.
Mit einem, wenn sein. Du dann den Pott auch noch in der Hand hast. Das sind so die zwei, aber ja, da war jeder Song geil, da war alles wurscht. Also gerade in Tilburg ist es ja relativ, in Tilburg ist es ja relativ lustig. Also wir haben am Eis natürlich schon mit Zigarren und Sekt und Bier und was weiß ich. Und sind dann, weil in Tilburg kannst du quasi aus der, also direkt hinter der Strafbank gehst du durch und da ist alles auch mit Matten noch ausgelegt und du kommst in eine Bar rein. Und wir sind natürlich in kompletter Montur in diese Bar reinspaziert. Und der ganze Abend war for free und ja, da haben wir es halt dann ordentlich krachen lassen, wie man sich vorstellen kann.
Haben die Tilburger da auch damit gefeiert?
Bei denen ist es ja auch so gewesen. Ja, die Stimmung war schon eher, also die waren natürlich enttäuscht, Finale dann verloren, aber irgendwann sind ein paar Jungs dann auch dazugekommen und du hast dich ausgetauscht und die Fans waren auch super nett, also das war generell eine unfassbar nette Atmosphäre da, das muss ich im Nachgang auch nochmal sagen. Die haben uns zwar ihr komplettes Bier in die Kabine gestellt, für ihre Meisterfeier war das ja eigentlich auch, die hatten ja auch meist, das war Spiel 5, also es war do or die. Dementsprechend haben die uns ihren ganzen Alkoholvorrat auch noch reingeschoben in die Kabine. Da waren auch palettenweise Bier dann gestanden. Alles in allem ein absolut traumhafter Abend dann und ja, wird man nie vergessen können.
Ja, cool. Du sagtest gerade, da waren auch Spieler dabei, mit denen du schon früher gespielt hast in Juniorenbereichen oder so. Ja. Wie viele waren oder wer war das denn genau? Und das war doch bestimmt ein viel stärkeres Gefühl, mit einem Kumpel von früher Meister zu werden, als wie mit einem externen Spieler, sage ich jetzt mal so.
Ja, das stimmt. Also der Berger Patrick, unser Torwart.
Der
Luis Schinko, Luca Zitterbart, Marco Basler, Alex Ehl. Den habe ich jetzt noch nicht in der Liste mit dabei. Gut, der Marc Schmidt-Peter, mit dem habe ich jetzt nicht so viel zusammengespielt, mit dem hat mein Bruder jetzt zusammengespielt, weil die im selben Alter sind, aber das war auch ein Land zu der Nachwuchsspieler. Ansonsten tut es mir jetzt tatsächlich leid, sollte ich jemanden vergessen, aber das war so der Kern, an den ich mich auf die Schnelle erinnern kann. Und natürlich, das ist was Spezielles einfach, weil du hast einfach deine Jungs, mit denen du schon lange zusammengespielt hast und das war eben auch gepaart dann mit den ganzen Erfahrenen, die uns unglaublich viel auch mitgegeben haben. Also ich saß zum Beispiel als neben Milo Hojava, der hat eine ganz, ganz, ganz große Karriere eigentlich gehabt, in der KHL gespielt, in der SHL gespielt. Der hat dir auch viel mit auf den Weg geben können. Die alten Landshuter, Hofbauer Max, Forster Max, Abstreiter Bädel, die haben uns alle irgendwo auch nochmal diese Erfahrung, die du in den Playoff vielleicht auch nochmal brauchst, gemixt mit diesem jungen Siegeswillen. Am Ende war es einfach eine gute und perfekte Kombination. Engelbrecht Maxin, darf ich auch gar nicht vergessen, natürlich. Guter Freund auch von mir. Dass der das eventuell noch hört und dann ist er böse. Also, wie gesagt, alle in der Mannschaft waren top. Ich bin da auch noch, ich denke da auch noch oft einfach zurück an diese Zeit, weil das einfach ein gutes Gefühl gibt.
Ja, cool.
Ihr seid ja sicherlich noch vernetzt, oder?
Ja.
Hast noch Kontakt, sicherlich.
Ja, zu eigentlich schon ein paar Leuten. Mal intensiver, mal nicht so intensiver, aber man hält eigentlich den Kontakt dann schon. Das ist schon, wir haben sogar noch diese Gruppe, ich weiß gar nicht mehr auf die WhatsApp-Gruppe, ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, aber die hat sich noch nicht aufgelöst, also die gibt es noch. Da sind auch noch, glaube ich, alle drin, soweit ich mich erinnern kann.
Out of Landshut, so oder so ähnlich hieß es dann 2020, ist ja gefühlt gestern gewesen, und hat sich auf den Weg nach Freiburg gemacht. wie reift so eine Entscheidung in einem, das Anführungsstrichen Nest zu verlassen, dann knapp 500 Kilometer bei den Wölfen seine Zelte aufzuschlagen? Also wie kommt sowas zustande?
Ja, das war ist relativ ja schon ein Schritt, ne? Ja, erstens das, und es war brutal spontan. Also bei mir war es ja ein schon schwererer Sommer 2020, weil ich halt in Landshut eben dann nicht mehr die erhoffte Vertragsverlängerung bekommen habe und quasi ins Ungewisse geschickt wurde. Halt, da war es halt dann klar, okay, du musst woanders hin. Davor war das für mich eigentlich immer außer Frage gestanden, daheim zu bleiben, weil ich mich halt in Landshut pudelwohl gefühlt habe. Es ist meine Heimat. Ich habe immer da gespielt und natürlich war ich da enttäuscht am Anfang und wusste auch nicht, wie es weitergeht. Es war halt auch Corona-Sommer. Das heißt, die Oberliga wusste Ewigkeiten nicht, dürfen sie spielen. Wenn ja, kriegen sie Hilfe vom Staat. Und für mich war es halt dann schon eine Herausforderung, was zu finden. Und ich habe halt dann lang mit mir gerungen. Und ich habe ja auch noch den zweiten Bildungsweg, das ist der falsche Begriff, aber ich habe halt noch das zweite Standbein, BIM-Bildungsweg gehabt oder immer noch. Habe dann gesagt, okay, ich fokussiere mich jetzt mehr aufs Studium und gehe in die vierte Liga. Ich habe mit dem Stehrfranz halt dann in dem Sommer den Kontakt halt aufgebaut, der beim ESC Dorfen Trainer ist, und habe halt da ein paar Spiele dann gemacht, was halt dann auch wieder dadurch, dass es eine Amateurliga ist, dazu geführt hat, dass wir mit dem zweiten Corona-Lockdown eben dann nicht mehr antreten durften und die Liga halt bis auf Weiteres auf Eis gelegt wurde. Und ich hatte halt durch die Förderlizenz, die wir im ersten DL2-Jahr mit Landshut hatten, nach Regensburg. Dadurch hatte ich den Kontakt nach Regensburg auch immer noch und auch zum Trainer, zum Kaltenhauser Max. Und da war es dann kurz davor, dass ich dorthin wechsle. Das war schon, es war noch nicht fix, aber ich habe halt erste Gespräche dann auch noch geführt, zusammen mit Günther Oswald, der das für mich alles managt. Und dann hat er noch gesagt, also der Ossi zu mir, wart mal noch kurz ab. Er hat gehört, dass halt in Freiburg ein junger Stürmer gesucht wird. Die waren halt zu dem Zeitpunkt auf Suche, weil der Kiefersauer Christoph sich schwerer an der Schulter verletzt hatte. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, der Trainer wird jetzt in den nächsten Tagen mal anrufen. Und dann hat er mich eben angerufen, das war, ich glaube, am Nachmittag. Dann hat er, ich habe das am Anfang der Woche mitbekommen, okay, die suchen jemanden, habe das aber nicht weiter verfolgt, weil ich nicht wusste, wird das wirklich was, du kannst dich halt dann auch nicht drauf verlassen. Dann hat er mich wirklich angerufen, hat mir das so erklärt, was die Philosophie ist, was sie mit mir planen, in welche Richtung das gehen kann. Und ich habe halt davor, wir haben ja gegen Freiburg auch gespielt mit Landshut im ersten Jahr, und das waren sehr, sehr intensive Duelle, und das konnte ich mich da zu dem Zeitpunkt halt erinnern, und auch, dass ich kannte halt auch Jungs aus Freiburg, beziehungsweise eher am intensivsten den Spornberger Peter, der halt mit mir auch im Nachwuchs gespielt hat, und habe über den halt auch im ersten Jahr dann viel erfahren, was in Freiburg halt alles super läuft und was auch für eine tolle Stadt ist, und habe mir das dann halt angehört und habe erst dann mal mit Regensburg noch Rücksprache gehalten, weil du willst ja natürlich auch nicht direkt jemanden wieder vom Kopf stoßen und sagen, ja, nee, passt. Aber da kam auch sofort der Support. Ich habe mit Max dann auch telefoniert, der hat gesagt, mach das, geh den Schritt in die DL2, das hast du dir verdient, und nimm das mit, in Freiburg ist eine tolle Stadt. Und ja, dann habe ich mich am selben Abend tatsächlich am Mittwoch ins Auto gesetzt, zwei Koffer gepackt, Ciao gesagt, noch zu den wichtigen Leuten. Nicht mal geschafft, zu jedem Ciao zu sagen, weil ich habe gesagt, ich mach's jetzt, weil ich hatte meinen Bachelor in dem Sommer in der Tasche, also war ich auch von der Uni her nicht mehr gebunden an die Heimat, und dann habe ich gesagt, ich mach das jetzt, das ist für mich der optimale Schritt, und bin ins Auto gestiegen, habe am Donnerstag dann einen Covid-Test gemacht, am Donnerstag dann, weil wir hatten ja 5 Wochen kein Eis, ich konnte auch nirgendwo aufs Eis gehen, weil die alle wegen Corona halt ein bisschen Sorge hatten. Und dann habe ich am Donnerstag mein erstes Training nach gefühlt, ich glaube, es waren um die 5 Wochen, halt am Eis wieder gehabt. Ich habe so schon was gemacht, um mich fit zu halten, aber halt am Eis ist dann nochmal was anderes, und habe halt dann am Freitag direkt mein Debüt gegeben, und bis heute bereue ich es keinen Augenblick. Ich fühle mich hier unfassbar wohl. Ich bin in eine Familie, sage ich mal, mehr als eine Mannschaft aufgenommen worden. Ich habe hier wirkliche Freundschaften geschlossen mittlerweile und ja, wie gesagt, das war für mich der absolut richtige Schritt. Ich bin, glaube ich, erwachsener geworden dadurch.
Ja.
Zumindest in manchen Punkten. und hab für mich wirklich, muss ich echt sagen, die richtige Entscheidung getroffen. Und das war, nach Freiburg zu gehen.
Ja, cool.
Jetzt bin ich hier und hab meine Gaudi, hab meine Boys, spiele Eishockey und ich kann mich zu keinem Zeitpunkt, konnte ich und kann ich mich nicht beklagen. Also mir geht es sehr gut hier.
Ja. Ja, ist irgendwie eine Wahnsinns-Story. Also mal eben mittwochs davon gehört und freitags das Debüt gegeben. Also schon krass. Also
es war spontan.
Ich glaube, ich in deinem Alter hätte das erstmal nicht gemacht. Also, aber das ist eine andere Geschichte. ja, Hut ab, also wirklich stark, stark.
Wie wichtig sind denn so Kontakte zu Standorten beziehungsweise zu Mitspielern, dass du entsprechend, ja, mit denen schon mal sprechen kannst, mal vorfühlen kannst, wie es da ist. Wie wichtig ist das für einen Spieler, deiner Meinung nach? Oder ist es auch mal eine Option, irgendwo hinzugehen, zu sagen, da kenne ich jetzt überhaupt keinen? Wie ist das?
Sowohl als auch, würde ich sagen. Ich glaube, irgendwo hinzugehen und zu sagen, ich kenne da gar keinen, ist auch interessant. Aber für mich war es optimal, weil ich den Peter halt wirklich gut kannte, eben aus der DNL in Landshut. Der konnte mir halt in Freiburg dann auch ein paar Sachen zeigen. Das Bittere war, dass ich halt von der Stadt eigentlich im Grunde genommen bis auf die Häuser von außen nicht viel gesehen habe, weil halt Lockdown war. Es war natürlich schade, das für mich war das erstmal der erste Kontakt, den ich da hatte. Und natürlich hilft es. Also braucht man nicht lange drum herumreden. Du fragst dann auch, wie läuft das und das ab? Keine Ahnung, Kleinigkeiten, was ist Game Day Outfit? Das so Kleinigkeiten, die du vielleicht, du kriegst ja eigentlich alles gesagt, was du wissen musst, aber diese Kleinigkeiten, um dich halt schneller zu integrieren, die kriegst du halt dann schon über diesen Kontakt, den du vielleicht hast, finde jetzt ich schon. Also mir hat sehr viel geholfen, aber ich glaube auch, dass es, weil die, wie gesagt, das ist so eine Top-Mannschaft hier von den Jungs her, ich glaube, dass ich so oder so den Anschluss gefunden hätte. Aber wie gesagt, am Anfang hat es mir schon geholfen. Klar. Ja.
Okay. Wie würdest du denn Freiburg jetzt mittlerweile beschreiben? Zumindest im Fußball bringt der Standort ja auch so Charaktere vor wie Christian Streich, den kennt man ja natürlich. Und die Fußballer scheinen sich ja auch in Freiburg sehr wohl zu fühlen. Wie findest du, wie ist Freiburg für dich? Beschreib das uns doch mal.
Ja, ich würde es fast schon als zweite Heimat eigentlich bezeichnen, weil es ist erstens mal eine super tolle Stadt, wunderschön. Du hast eigentlich in der Stadt alles, was du brauchst. Und was ich halt auch von daheim kenne, du fährst halt nicht weit und bist in den Bergen, weil hier ringsum herum, du bist halt schnell in Frankreich, du bist schnell in der Schweiz. Also du hast auch ein bisschen internationales Flair, sag ich mal. Und auch, wie gesagt, auch wenn es ein kleiner Verein ist, es ist wie eine Familie einfach. Und diese ganzen Strukturen zeichnen sich sowohl bei den Sponsoren, beim Coaching, im Nachwuchs, es zeichnet sich halt alles irgendwie so weiter. Und ich kann das absolut nachvollziehen, dass Leute herkommen und ein spezielles Gefühl einfach bekommen. Dass das so ein bisschen einfach wie eine zweite Heimat dann wird. Also, man hat wirklich rundum Lebensqualität und das macht halt auch nochmal viel aus. Also ich meine, du kannst einen Top-Verein haben, aber du bist ja du bist natürlich Profi und das ist ja auch ein Teil von deinem Leben, aber auf der anderen Seite finde ich, Lebensqualität ist natürlich auch ein Ding. Also das ist nicht das A und O, aber für mich zum Beispiel ist es schon, wenn ich halt in eine Stadt gehen kann, wo halt ein Leben ist und wo einfach Menschen sind wo du alles irgendwo hast, wo du sind auch ein bisschen eine Studenten oder ein bisschen, es ist eine große Studentenstadt auch und ja, das kriegt, das macht es halt irgendwo lebenswerter, finde jetzt ich.
Yeah.
Das ist für den anderen vielleicht nicht so wichtig und da hat auch jeder seine eigene Meinung am Ende, aber wie gesagt, für mich ist das nochmal so ein absolutes Plus und ich bin da sehr, sehr happy drüber.
Ja, weil ich glaube, das muss ja zusammenpassen, sowohl das Sportliche, du willst auch gefordert, gefördert werden, aber auch das Umfeld. Also ich könnte zum Beispiel nicht in einer Stadt spielen, die total hässlich ist, aber sportlich erfolgreich haben, das würde bei mir irgendwie nicht hinhauen, ne? Oder du hast die schönste Stadt, aber das Eishockey ist halt mies. Ne?
Also, das ist so ein Mix, denke ich, ich glaube auch.
Genau.
Ja,
genau.
Was mich noch interessieren würde an Landshut, es gibt ja eine Fülle an Spielern, die aus Landshut kommen. Wenn man da mal schaut, Erich und Tom Kühnhackel, Tobias Abstreiter, Marco Sturm sind so ein paar Namen. Was macht das Besondere an Landshut, an dieser Ausbildung aus für dich? Du hast sie ja selber genossen und kannst es ja wunderbar einschätzen. Das sind ja auch das Vorbilder sicherlich, die ja, man, auf die man sowieso, so ja. draufschaut.
Klar. Ich glaube, wenn du immer wieder jemanden hast aus dem Nachwuchs, erstens mal, der rauskommt, dann hast du immer wieder für die kommenden Generationen ein Vorbild. Das ist zum Beispiel ein einer Punkt. Der andere Punkt ist, dass ich zum Beispiel jetzt die Trainer, die ich hatte, um jetzt in der DNL namentlichen Ruppi Meister zu nennen, die haben einfach schon einen Plan, ein Ziel. Das ist auch für eine Nachwuchsstruktur sehr professionell. Wir haben ganz normal eigentlich gefühlt am Wochenende das Leben wie ein Profi, blöd gesagt jetzt, also nicht wie ein Vollprofi, aber du wirst mit dem Bus überall rumkutschiert, du kriegst dein Essen, du hast ein Hotel, wo du schlafen kannst mit einem Buffet in der Früh und spielst am nächsten Tag wieder und einfach, ich wie gesagt, es ist einfach der große Anker in Landshut vom Sportlichen her was am Ende der ausschlaggebende Punkt ist, weiß ich nicht. Aber ich glaube halt einfach, wenn immer wieder große Namen hervorkommen, dann ist es für den Verein, aber auch für die Kids, die im Verein sind, immer wieder ein Ansporn, auch so zu werden, glaube jetzt ich. Und das kombiniert mit einer Top-Nachwuchsarbeit, wo man jetzt auch mal, was man ja auch so sagen kann. Ich meine, das spricht schon für sich, die Namen, die rauskommen. Ja. Ob das jetzt NHL, DL, irgendwo international in der europäischen Ligen ist. Das ist so. Ja, das geht auch irgendwo alles Hand in Hand, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, und ich glaube, das ist auch das Familiäre in Landshut. Also,
ja, voll.
Als ich das mal gecheckt habe, Landshut ist jetzt keine Metropole. Ich weiß, ob sich das mittlerweile geändert hat. Ich glaube nicht.
Nein.
Aber wir hatten ja auch schon Marco Sturm bei uns im Podcast. Und der war ja nach der Olympia-Erfolg damals auch in Landshut. Er wollte Brötchen holen, glaube ich, Helmut. Ne? Und also der wurde ja nicht überrannt. Er wurde gratuliert und so. Aber da ist auch Respekt dabei. Und er ist einer von uns. Aber er hat auch sein Leben. Also in Köln wäre es überhaupt nicht mehr rausgekommen, glaube ich, so als Leon Dreiseitel oder so. Ne? Ich glaube, in Landshut ist das ein ganz anderes Level, glaube ich, so von Spieler und ja, Bewohner, Bürger, wie auch immer man das nennen will.
Ja, ja, also wie gesagt, es ist meine Heimat und ich fühle mich auch in meiner Heimat im Sommer sehr wohl. Und ich habe da auch meine sozialen Netzwerke und es ist schon auch, ja, es ist schon auch familiär, klar. Wie gesagt, am Ende kann man das nie so ganz genau sagen, was jetzt der Erfolgsfaktor ist, finde ich, weil es ist immer so, zum Erfolg zählen ja, das ist jetzt was fürs Phrasenschwein, aber es ist halt wirklich so, zum Erfolg zählt halt nicht nur das eine, sondern da zählen halt so viele Faktoren, die da am Ende deine Rolle spielen. Und das Familiäre spielt da definitiv bestimmt auch eine Rolle, ganz klar, aber wie gesagt, auch einfach Strukturen, die geschaffen wurden über Jahre, Trainer, die einfach einen Plan haben und eine Philosophie haben, ein Verein, wo halt einfach auch Sponsoren auch dahinter stehen, das muss man auch mal ganz klar sagen. Ich meine, auch Nachwuchs ist nicht günstig und das ist alles, geht alles Hand in Hand, genau. Habe ich jetzt zum zweiten Mal mit dem Hand in Hand gesagt, aber es ist halt einfach wirklich so.
Es ist gar kein Problem, das können wir rausschneiden, nicht. Speaking of familiär, Eishockey taugt ja nicht nur dir, auch dein Bruder ist unterwegs, den haben wir gerade schon mal kurz angesprochen, der spielt ja aktuell bei der Düsseldorfer EG. Im Gegensatz zu dir hat er ja diese kleine Schleife Nordamerika gedreht. Er war ja in der USHL und hat danach noch in der renommierten Uniliga NCAA 4 Jahre an der Uni von Alaska gespielt. War das Ausland für dich auch mal ein Thema? Und wenn ja, warum hast du nicht in Toronto unterschrieben?
Nein, dadurch erübrigt sich auch die zweite Frage.
Okay, schade.
ich glaube, mein Bruder war der Weg da eher schon dafür geebnet. Der hatte, glaube ich, auch und hat nach wie vor in der Rolle, in der er ist, mehr Talent als ich. Das kann ich auch ehrlich dazu sagen. Der hat einfach den Weg davor irgendwie gezeichnet gehabt. Der wollte das immer haben und der hat auch sehr hart dafür gearbeitet. Und deswegen habe ich es ihm so unglaublich gegönnt, dass er den Weg gehen konnte. Durch die ganzen Nachwuchsmannschaften, da war ich ja überall nicht drin. Ich war einmal beim DEB dabei und der hat ja wirklich von U15 bis U20 immer mitgespielt. Und ja, das war für den halt schon auch diese ganzen Weltmeisterschaften. Da hat sich der, wie gesagt, der Weg halt dann irgendwo eröffnet. Und er hat das gesehen, diesen Weg, okay, ich kann Bildung mit wirklich professionellen Eishockey auch kombinieren, das ja in der NCAA zweifelsohne gegeben ist. Und deswegen hat der mit 17 nach dem Abi halt seine Koffer gepackt und ist in die USHL gegangen, 2 Jahre. Er hat dann eben das Stipendium angenommen in Alaska. Und ich glaube, er hat den Weg auch nicht bereut, weil er hat jetzt seinen Master in der Tasche und hat zu mir gesagt, Luca, ich kann jetzt noch ein bisschen Eishockey spielen. Also ein bisschen nicht, ich glaube, er will schon noch länger spielen, aber ich glaube, da haben wir beide die gleiche Meinung. Ich meine, wir müssen noch lange genug arbeiten. Wir arbeiten am zweiten Standbein durch unser Studium, aber im Endeffekt ist das einfach das, was am meisten Spaß macht. Ich arbeite im Sommer auch immer ein bisschen noch und es macht halt nicht so viel Spaß wie der Sport. Das ist einfach so. Und jetzt hat er eben den für sich auch richtigen Weg gemacht am Ende, weil er hat jetzt sein Studium abgeschlossen, darf jetzt in der höchsten deutschen Liga Eishockey spielen. Ich glaube, es gibt Schlimmeres. Dementsprechend haben wir da, ich glaube, wir haben beide den richtigen Weg gewählt. Ich habe den richtigen Weg gewählt, hier zu bleiben, und er hat den richtigen Weg gewählt, nach Nordamerika zu gehen. Und wir können beide stolz drauf sein. Und für mich ist auch das, ich habe mit ihm fast jeden Tag Kontakt. Er ist für mich ein sehr wichtiger Ansprechpartner, nicht nur jetzt im Eishockey, gerade natürlich, also Eishockey sowieso, aber halt auch generell im Leben. Und ich bin einfach sehr froh, dass er da ist. Ich bin froh, dass er wieder in Deutschland ist. Jetzt ist er auch nicht mehr so weit weg. Ich habe ihn zwar besucht, aber Düsseldorf ist dann schon näher. Und ich war jetzt tatsächlich auch schon 2-mal da oben. Das war auch ganz lustig. Ich habe das Eröffnungsspiel gesehen. Das war auch lustig. Aber jetzt schweife ich ab, es tut mir leid.
alles gut.
Wir versuchen ja immer in der Vorbereitung auch so ein paar Wege zu finden, die sich kreuzen. Und bei dir haben wir einen gefunden. Dein Bruder spielt ja mit einem ehemaligen Mitspieler von dir zusammen, mit dem Luca Zitterbart. Gibt es da irgendwelche Sprüche mal oder irgendwas Interessantes, oder ist es einfach Business as usual?
Das ist eher Business as usual. Natürlich kennen die sich auch beide. Der El Alex ist ja auch ein Mitspieler von mir gewesen. Der ist ja auch in Düsseldorf. Mhm. Ich weiß nicht, ob die, was die so da über unsere Verbindung jetzt sprechen. Aber ich glaube, es ist einfach trotzdem dann, war man vorher wieder dabei. Wenn man jemanden noch mal intensiver kennt, kann das schon auch wieder helfen, auch bei bei der Integration auch in ein neues Team und so. Aber was genau da jetzt über die gemeinsame Landzeit gesprochen wird, das wage ich mir nicht vorzustellen. Beziehungsweise ich kann es auch nicht sagen. Da habe ich tatsächlich keine Ahnung. Hat der David auch noch nichts verlauten lassen, muss ich ihm mal fragen.
Ja, genau. Ja. Kann ja sein, dass dabei irgendwelche Sprüche fallen oder so. Irgendwie lustig
Ich hake mal nach. Ich hake mal nach.
Ja, genau.
Wir auch. Obacht. Wir haben gesehen, dass du dich für eine Spendenaktion engagierst. Und zwar geht es da um die 8-jährige Emilia. Magst du uns mal was darüber erzählen?
Ja, das ist... was da geht? Da sind alle Freiburger Eishockey-Boys eigentlich mit dabei. Aber das ist jetzt auch generell im Eishockey-Deutschland recht groß geworden. Also die Emilia ist ein Kind, das auch beim EHC eben bei den Eiskunstläuferinnen und Eiskunstläufern mit dabei ist oder gewesen ist. Und die hat eben diese schwere Krebserkrankung. Und am Ende geht es halt nur noch der Weg über eine Antikörpertherapie. Und das ist extrem teuer. Und leider zahlen das die deutschen Krankenkassen oder beziehungsweise ihre Krankenkasse eben nicht. Da haben eigentlich alle Jungs aus der Mannschaft jetzt mitgemacht, aber jetzt auch aus anderen Teams, und das auch in Freiburg siehst du es ab und zu irgendwie, zum Beispiel beim Edeka Danner siehst du, dass da so eine Box ist, irgendwie Leergut, kann man den Zettel dann eben für die Emilia reinschmeißen. Und ich fand es wichtig, eben so eine Situation wahrzunehmen und halt auch irgendwie an das kleine Publikum, das ich habe, irgendwie zu verbreiten. Weil ich finde, das ist ein sehr, sehr ernstes Thema, Und wenn es auch nur eine kleine irgendwie Aufmerksamkeit ist, für mich war das jetzt nicht schwer, da einen Instagram-Post zu machen, dann mache ich das halt. Also das, ich hoffe halt, dass es auch angekommen ist. Ich wünsche halt, dass diese Therapie auch ansteckt. Und es ist natürlich, wir verfolgen das alle hier schon ein bisschen mit, klar, und hoffen halt, dass unsere Aufrufe da einen gewissen Betrag auch nochmal zusammenführen am Ende. Aber genau, das war mir einfach persönlich auch wichtig, das zu unterstützen. Mhm.
Also wir bei Bully haben zwar nicht die Reichweite wie du, aber wir würden trotzdem mal die Homepage in den Shownotes mit verlinken. Und jeder, der hier zuhört, kann sich ja mal informieren und vielleicht auch was spenden. Und das Ganze mal nochmal anzuschauen.
Klar, also
jeder Euro hilft, glaube ich.
Ich glaube, jeder Euro hilft, klar. Brauchen wir nicht reden.
Das machen wir sehr, sehr gerne.
Vielen Dank. Danke.
Nicht nur, dass du dich sozial engagierst, du hast in Regensburg ein Hockeycamp mit Kindern durchgeführt. Du hast gerade schon mal erzählt, du hast eine U9 Bambini zurechtgepfiffen. Magst du uns was dazu erzählen? Und vorab, hast du schon den Trainerschein?
Also vorab, den Trainerschein ist was ich plane tatsächlich. Habe ich aber noch nicht konkreter jetzt ins Detail verfolgt, ich weiß ungefähr, was ich dafür brauche, aber ich habe jetzt noch nicht begonnen, weil ich jetzt dann auch mit dem Master beginnen will und ich glaube, beides zusammen im Eishockey, es wird ein bisschen stressig, aber gut, ich kann es mir ja mal anschauen. Und dieses Hockeycamp für Kids, das macht der Peter Flache aus der Flash aus Regensburg, der Kapitän von den Eisbären Regensburg, der macht das schon zum 5. Mal, glaube ich. Und ich habe, wie wir vorher diese Förderlizenz, die ich nach Regensburg hatte, habe ich dort auch 10 Spiele gemacht und halt auch zu ein paar Jungs noch Kontakt und eben auch zum Flasher. Und da habe ich zu ihm gesagt, im 2020 war das erste Camp, wo ich mitgemacht habe, du, wenn du da Hilfe brauchst, dann mache ich das gern. Ich meine, das ist halt wieder so eine Sache, du machst halt was für die Kids und für dich springt am Ende auch noch was dabei raus und das ist halt die beste, für mich immer die beste Kombi und es ist auch noch, hat auch mit dem Eishockey zu tun, also sind immer tolle 2 Wochen jetzt, letztes Jahr und auch dieses Jahr wieder. Haben wir die verschiedenen Altersgruppen, da hast du 5-Jährige bis 15-Jährige und hast halt gefühlt jede Stufe der Pubertät auch drin, aber es macht sehr viel Spaß und ich hoffe, dass das weiterhin auch im Sommer klappen kann, von der Zeit her.
Ja, cool, super, sehr, sehr interessant, also wenn man sich da so mit engagieren kann, mit Nachwuchsarbeit quasi, das ist ja cool. Du kannst nicht nur Eishockey spielen, gerade schon mal angesprochen, Social Media hast du auch ziemlich gut drauf. Wie gerade schon mal erwähnt, deine Insta-versus-Reality-Posts, die sind bei uns in der Redaktion, laufen hier rauf und runter. Wie wichtig ist dir das, auch über Social Media mit deinen Fans Kontakt zu haben? Gerade in so einer Zeit, wo man nicht so auf Tuchfühlung mit Fans gehen kann, Stichwort Geisterspiele etc. Wie ist da der Austausch mit Fans bei dir?
Grundsätzlich, ich bin jetzt nicht unbedingt der große Social-Media-Guy im Sinne von, das ist mein absolutes Hobby und ich liebe das. Ich habe aber auch, würde auch lügen, wenn ich sage, ich würde da nicht aktiv drauf sein. Also für mich selber, es macht mir irgendwo Spaß und es vernetzt auch generell in der Hockeywelt, in der Arbeitswelt. Und zum Thema Geisterspiele und man hat auch den Kontakt eben über Social Media mit den Fans. Hat man gehabt und hat man. Gerade letztes Jahr war das natürlich, ich habe bis jetzt ein einziges Spiel in Freiburg, also als Wolf, vor eigenen Fans gemacht. Und ich bin froh, dass wir jetzt noch 750 reinlassen dürfen mit der Maximalkapazität. Aber ja, letztes Jahr war gar keiner da. Und natürlich kann man da irgendwo auch als Eishockeyspieler dann angeschrieben werden oder da kommen irgendwelche Fragen und die Fans verlinken dich bei irgendwelchen Bildern und ja, also irgendwo ist man dann da auch, versucht man da präsent zu sein und ich versuche das auch im Großen und Ganzen, wenn ich das schaffe, zeitlich zu beantworten, weil ich finde, also mir ist es schon dann wichtig, ich bin da jetzt nicht so, dass ich sage, ja, das geht mir alles irgendwo am allerwertesten vorbei, aber ich versuche es so gut wie es geht einfach zu beantworten und den Kontakt halt auch zu halten. Ich finde, das sind ja Leute, unsere Fans sind ja für uns alle unfassbar wichtig, für jeden Verein und für jeden Spieler. Also das, jeder, der mir was anderes erzählt, dem glaube ich das nicht, weil man braucht die Fans. Und ich finde, dass man, wenn man da irgendwo was zurückgeben kann und wenn es einfach nur mit einer Nachricht ist, dann gibt man das halt auch mit einer Nachricht einfach zurück und ich habe da jetzt kein Problem damit.
Ja, also das ist schön, dass du immer deine E-Mails beantwortest bei Instagram. Wir schreiben schon seit 2 Jahren Leon Dreiseitel an, der beantwortet seine E-Mails irgendwie nicht. Ich verstehe nicht, was das soll, also Frechheit. Also Leon, wenn du zuhören solltest, check mal dein Instagram-Postfach. Das sind ein paar Nachrichten von uns.
Also der wird halt ein paar tausend Anfragen wahrscheinlich, also Nachrichtenanfragen mehr haben. Ich gehe schon davon aus.
Ja, ja, naja.
Ja, oh Mann, ja, wir kommen jetzt wieder zurück. Wir schauen jetzt einfach mal ein bisschen weiter. Du hast ja schon gesagt, den Bachelor hast du in der Tasche, du hast den Master geplant, Trainerschein. Stichwort zweites Standbein. Was hat Luca in der Zukunft noch vor, außer Eishockey? Oder ist es noch völlig offen und du sagst, es kommt, wie es kommt? Oder hast du schon einen Plan?
Das ist eine gute Phrase, weil es kommt, wie es kommt, ist etwas, das ich...
Jetzt muss ich zahlen, ne?
Ja. Nee, das ist was, das ich seit Corona ein bisschen übernommen habe, weil Freiburg kam auch, wie es kam. Und es kam gut. Mhm. Auf der einen Seite, ich will so lange spielen, wie es geht und solange es einfach Spaß macht und solange das einfach alles kombinierbar ist und irgendwann wird Zukunftsluca bestimmt einen Job auch normal haben, da gehe ich ganz schwer davon aus, in welcher Form auch immer. Es gibt so viele Themenfelder, die mich interessieren, deswegen habe ich auch ein Studium gewählt, das sehr breit gefächert war und ich habe keinen wirklichen Plan, muss ich ehrlich sagen. Es gibt Themenfelder wie Öffentlichkeitsarbeit für große Firmen, sowas würde mich interessieren. Oder in einem Marketing, in einem Marketingbereich irgendwas zu machen. Aber was am Ende dabei rauskommt und in welche Richtung das geht, das wird die Zukunft mit sich bringen. Und ich glaube, jetzt ist nicht die Zeit, in der man sich wirklich große Pläne machen kann. Das wird uns jeden Tag, glaube ich, wieder mit neuen Einschränkungen irgendwie vor Augen geführt. Aber klar, man hat ja auch das zweite Standbein nicht aus irgendeinem Grund, sondern das hat ja dann auch irgendwann, sollte es ja auch zu was führen. Aber wir werden sehen. Ihr werdet es bestimmt. Ja. Ich werde es euch mitteilen, sobald es soweit ist.
Das ist gut. Super.
Klasse, klasse.
Über die Nachrichten im Internet.
Da freuen wir schon drauf. Wir beantworten unsere E-Mails.
Kann ich beipflichten, das stimmt auf jeden Fall. Die werden sehr schnell beantwortet.
So, haben wir das auch mal erwähnt hier. jetzt kommen wir leider zu einem nicht so schöneren Thema, denn du gehörst leider zu den Menschen, die sich mit dem Coronavirus infiziert haben. Für alle die, die das nicht wissen, was das ist, googelt das mal. Das ist der heiße SHIT aktuell seit 2 Jahren. Als Profisportler ist es natürlich also noch mehr ernstzunehmende Sache. Führ uns doch mal durch den Prozess. Wann hast du das erfahren und wie ging das ab da weiter mit dir? Oder wie hat der Verein da reagiert oder was waren die Maßnahmen?
Also wir hatten generell ein sehr, sehr striktes Hygienekonzept durch die ganze Saison letztes Jahr. Wir haben in der Kabine Maskenpflicht gehabt, wir hatten im Bus Maskenpflicht, wir haben Kontakte extrem reduziert. Ich bin Weihnachten zum Beispiel auch nicht nach Hause gefahren, sondern bin in Freiburg geblieben und habe mich wirklich streng eigentlich an die Protokolle gehalten. Und wir hatten auch bis zu dem Zeitpunkt, dem ominösen 6.4. oder 5.4. glaube ich, war das Spiel, hatten wir auch keinen Fall. Und dann haben wir halt gegen die falsche Mannschaft leider gespielt, so muss man das sagen. Wir haben am 5.4. in Bad Nauheim gespielt, die zu dem Zeitpunkt halt da ein paar infizierte Spieler hatten, aber das nicht wussten. Am nächsten Tag hatten die Schnelltests, da kam das dann raus. Ab dem Tag sind wir in Selbstisolation gegangen, wurden auch schnell getestet, da war nichts. PCR getestet, beim ersten war auch nichts. Ich habe am Wochenende dann, also es war glaube ich ein Dienstagsspiel, oder sogar ein Montagsspiel, weil da hatten wir ja fast jeden zweiten Tag Spiele. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, wie dem auch sei. Wir hatten auf jeden Fall mittwochs erstmal eine PCR-Testung und freitags nochmal eine PCR-Testung. Nee, Mittwoch-Schnelltest, Freitag PCR, sowas. Und da war bei mir der erste Test bei Schnell und PCR war negativ. Hab aber dann am Wochenende schon gemerkt, okay, ich werde krank. Und es ging halt los mit einem klassischen Schnupfen, würde ich jetzt mal sagen. Bin dann direkt auch zur Testung gefahren, also zum Schnelltest. Der war super schnell auch positiv. Und dann wurde ich halt pro forma noch PCR getestet, musst du ja. Der war dann auch positiv. Das war dann der 13.04. Ja, und dann war ich halt in Quarantäne schon eine Woche eigentlich. Vom 6.04. waren wir in Selbstisolation. Und dann dadurch, dass wir bei dem ersten Test, wo ich erst nochmal negativ war, hatten wir schon zwei positive. Und dann kamen halt noch zwei dazu. Ich und ein anderer Spieler. Entschuldigung, andersrum. Der Esel nennt sich zuerst, ein anderer Spieler und ich. Genau, dann war ich wirklich sehr krank. Also jetzt nicht Intensivstation krank, aber schon eine Woche wirklich sehr flach gelegen mit unfassbaren Knochenschmerzen. Das werde ich nie vergessen. Also das war richtig Hölle. Du kommst ja auch nicht raus und dann tut dir auch noch alles weh. Und dann kam Geruchs- und Geschmacksverlust. Das war auch sehr, sehr kurios und auch ein bisschen, ja, du weißt halt, die Viren sind dann auch hier oben drin, weil die deine Rezeptoren da oben halt auch irgendwo angreifen, wenn man das Angreifen nennen kann. Und ich rieche ja tatsächlich bis zum heutigen Tage sehr, sehr wenig bis gar nichts. Also nur Einzelgerüche und die auch nur sehr schwach. Und der Großteil meiner Gerüche ist bis jetzt nicht da. Ich hoffe, das ändert sich noch. Der Geschmack zum Glück in zwar in abgedämpfter Form, jedoch mit Veränderungen. Also ich zum Beispiel meinen Kaffee in der Früh muss ich sehr stark machen, dass ich ihn wieder schmecke, weil der ist der Geschmack noch nicht so intensiv. Und manche Dinge haben sich auch geändert. Also mir schmeckt keine Schokolade mehr. Die schmeckt sehr eigenwillig, schmeckt nicht mehr so gut. Und dafür schmecken mir Sachen, die mir davor nicht geschmeckt haben, wie Brokkoli oder Tintenfische. Die schmecken mir jetzt kurioserweise. Ich weiß auch nicht, was da passiert ist. Also das ist echt strange, muss ich wirklich sagen. Und dann, ja, das war so, wir hatten dann halt eben eigentlich fast 3 Wochen Quarantäne oder die krank waren. Dann hat uns ja, gab es ja vereinzelt schon Fälle mit Post-Covid-Syndromen, woraufhin ja unsere Liga, die DEL und die DEL2 zusammen haben dann so ein Return-to-Play-Programm aufgestellt und in diesem Return-to-Play-Programm war halt eine kardiologische Untersuchung mit dabei. Dann wurde ich kardiologisch eben untersucht. Dann ging es darum, kann ich zum dritten Playoff-Viertelfinalspiel gegen Kaufbeuren wieder eingreifen oder nicht. An dem Tag kamen erst meine Teamärzte auf mich zu. Ja, also bei der Kardio-Untersuchung wurde Ultraschall gemacht, da wurde EKG gemacht, Belastungs-EKG gemacht und vorher eben Blut abgenommen und bei Ultraschall, EKG, Belastungs-EKG war gar nichts zu sehen, also gar nichts, also nichts Auffälliges im Blut war halt ein Wert zu hoch, der jetzt mal ganz laienhaft gesagt, so wie ich das verstanden habe, nur so erhöht ist, wenn man entweder einen Herzinfarkt oder eine Herzmuskelentzündung hat um halt was eigentlich ausschließen zu können, wurde ich dann also wie gesagt, mein Ärzte kam auf mich zu, ja, du kannst erstmal noch nicht zurückkommen, wir müssen das untersuchen. Und mein Kardiologe war ein bisschen intensiver auch mit der Ansprache, hat gesagt, wir müssen da sehr vorsichtig sein und aufpassen und das ist kein gutes Zeichen. Und dann wurde ich in die Röhre geschickt, zum Cardio-MRT heißt es, also halt einfach eine MRT-Aufnahme vom Herzen, das ist aber ein bisschen anders als ein normales MRT. Und in dem Befund wurde vom Radiologen dann relativ einwandfrei eine Herzmuskelentzündung festgestellt. Ja, und dann war es, wie ich das schon mal gesagt habe, ein Martyrium über den ganzen Sommer, weil als Profisportler eine Herzmuskelentzündung, das ist halt nicht so funny, weil du darfst halt nicht viel machen, beziehungsweise gar nichts machen.
Ja, ich glaube, in Wolfsburg, da gab es auch diesen Fall. Mhm. Und ich weiß ja nicht, wie der Spieler hieß, ich habe ihn jetzt vergessen, aber nur aufgrund dieses Return-to-Play-Book kam das ja quasi auf. Mit dieser Herzmuskelentzündung. Ja. Und nur deswegen konnte er dann auch behandelt werden. Genau. Und da kann man sehen, wie wichtig das auch war. Ne?
War sehr, sehr wichtig, klar. Gerade wenn man es nicht erkennt, wie jetzt zum Beispiel bei mir, ich muss dazu sagen, ich hatte einen milden Verlauf, auch wenn das nach 6 Monaten Pause sehr komisch klingt, aber Weil bei mir eben das nur im Cardio-MRT ersichtlich war, aber ich kenne halt auch Spieler, die länger Probleme hatten, die fast 9 Monate Pause hatten oder teilweise noch gar nicht spielen können. Ja, das ist eine Geschichte, die schon, wo ich auf der einen Seite natürlich extrem vom Kopf gestoßen war, weil das ist sowas, was es so weit von dir weg ist. Du hörst es immer nur, die Mutter sagt vielleicht mal oder der Vater sagen vielleicht mal, ja, geh nicht zum Sport, wenn du krank bist, geht aufs Herz. Und das hörst du dann immer und denkst ja, es ist noch nie was passiert. Und ich war vielleicht auch früher da schon sehr unvorsichtig. Nicht, wenn ich richtig krank war, habe ich nicht gespielt. Aber wenn ich einen Schnupfen oder was hatte, was man irgendwie ein bisschen unterdrücken konnte, dann hat man halt gespielt und hat sich halt, ja, also das muss man ehrlich dazu sagen, das gehört halt auch irgendwo dazu. Sollte eigentlich nicht so sein, aber es ist halt so. Ja, und jetzt hast du die Diagnose und musst erstmal damit umgehen können. Du musst halt dann Herztabletten fressen, wie so ein, ja, sagen wir es, wie ein 80-Jähriger, morgens und abends. Und du bist halt zum Nichtstun verdammt. Also ich durfte die ersten 3 Monate gar nichts machen, also absolut gar nichts. Und du denkst, also ich bin ein Mensch, der sehr viel dann halt auch nachdenkt und dachte mir so, ja, okay, ich habe bei anderen Spielern gehört, okay, nach 3 Monaten darfst du wieder anfangen. Und dann dachte ich mir, okay, dann habe ich noch 1 Monat, wo ich mich im Sommertraining quasi auf die Saison vorbereiten kann. Und dann hatte ich eine Untersuchung in München und da war erst alles super. Dann haben die gesagt, ja, nee. Also anfangen auf keinen Fall in dem Sinne, wie du dir das vorstellst, sondern du hast eine Herzfrequenz Maximum, dass du gehen darfst. Das lag dann bei 125 beim Laufen, bei 115 am Fahrrad. Nochmal für 3 Monate. Ja, und das war schon sehr, sehr schwer, da irgendwo dann die Fitness halt zurückzubekommen. Und das ist bis zum heutigen Tag sehr schwer. Und ich merke es bis zum heutigen Tag, dass ich halt nicht so fit bin wie davor. Aber das Allergrößte und das Allerwichtigste ist, dass ich gesund bin jetzt und keine Nachfolgeschäden habe, keine Probleme mit dem Herzen habe, keine Probleme habe mit den Lungen. Aber es hat mich schon... es war schon ein steiniger Weg und ich würde auch lügen, wenn ich sage, das hat mich nicht sowohl körperlich als auch mental irgendwo belastet, weil es ist eine Ungewissheit da gewesen. Und ja, es ist jetzt immer noch anstrengend und immer noch schwierig, weil wir haben jetzt eine laufende Saison und ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin am absoluten High Peak von meiner Fitness. Das bin ich halt einfach nicht. Und ich bin jemand, der über die Ausdauer eben auch kommt. Und wenn du halt 6 Monate... also 3 Monate gar nichts, 3 Monate wirklich sehr eingeschränkt, was machst, baust du ab, Punkt. Und ich sage das, kommuniziere das auch sehr offen, es wird diese Saison auch nicht passieren, dass ich den Fitnesszustand habe, den ich vor der Saison letztes Jahr hatte. Weil ich nicht parallel zu einer laufenden Saison ein Sommertraining fahren kann, das mich von der Fitness her hinbringt. Ich werde was sehr viel aufholen können, am Eis auch, aber ich werde nicht den Fitnesszustand haben, den ich davor hatte, erstmal bis auf Weiteres.
Das wird dauern, ne?
Genau, das muss ich mir selber halt auch einfach vor Augen führen und das kommuniziere auch ehrlich, weil ich würde halt einfach lügen, wenn ich sage, ich packe das easy und bin in 2 Monaten wieder da, wo ich davor war.
Ja, okay. Ja, natürlich, klar, sicher. Wie ging es, also körperlich, hast du gerade beschrieben, wie das ist, man ist ziemlich platt, es tut vieles weh. Wie hast du das eigentlich so mental verpackt? Wir sprachen ja gerade über Heimat, Familie, Freunde und so und du hast ja gerade gesagt, dass du dich ziemlich wohlfühlst in Freiburg. Du warst viel in Kontakt mit deinen Teamkameraden oder deinen Freunden, die ein bisschen aufgebaut haben oder versucht aufzubauen, ich weiß ja nicht.
Doch, also Sommer daheim, klar, meine Familie war da. Ich bin direkt nach der Saison zu meinem Bruder auch gefahren, weil der zu dem Zeitpunkt schon in Düsseldorf war. Habe versucht, halt mich dahingegen abzulenken. Bin spontan auch mal in Urlaub gefahren, was bei mir relativ selten vorkommt, weil in den letzten Jahren durchs Studium mit der ganzen Kombi war das immer ein bisschen schwer. Und habe aber dann für mich entschieden, so, ich muss jetzt auch was für mich selber mal machen und ein bisschen Kopf frei bekommen. Und daheim, meine Freunde waren für mich da, eine große Stütze auch, wie gesagt, meine Familie. Und dann ging es halt darum, okay, ich darf halt noch nicht eigentlich mit aufs Eis oder wenn ich aufs Eis gehe, halt nur alleine, weil ich halt vom Puls her nicht hochkomme. Was mache ich? Fahre ich nach Freiburg oder nicht? Und der Hoffi, unser Coach, hat aber gesagt, er möchte, dass ich von Anfang an mit dabei bin. Und ich fand das auch eigentlich eine sehr gute Idee. Und das war für mich auch eigentlich dann wichtig, weil das mir irgendwo der ständige Kontakt, ich war jeden Tag in der Kabine, ich bin zu jedem Auswärtsspiel jetzt auch so an die Bande mitgefahren und das war für mich einfach ein Anker, den ich hier hatte, diese Mannschaft und diese Freunde, die ich auch in der Mannschaft habe und auch außerhalb, also gerade die das heißt Partnerinnen von Mitspielern, die mir da irgendwo auch immer gesagt haben, komm halt mit dazu, nicht, dass du jetzt alleine irgendwo daheim rumsitzt und nichts machst. Und all dieses, ja, was ich davor halt gesagt habe, es ist auch wie eine Familie hier und auch eine zweite Heimat hier. Und das hat mir durch diese ganze Zeit sehr viel geholfen und ich bin da auch unfassbar dankbar dafür. Und ich bin eigentlich kein wirklich emotionaler Mensch, aber das erste Spiel, das ich dann wieder gemacht habe, war ja dann auch noch in Landshut. Also mein Comeback-Game nach 7 Monaten Pause eigentlich, war halt in der Heimat noch und da war ich schon bis zu einem gewissen Punkt sehr, sehr emotional. Auf der einen Seite, dass es wieder geht, den ganzen Support, den ich über die ganze Zeit auch erfahren habe und ja, das war sehr viel auf einmal, muss ich sagen. Und wie gesagt, ich kann an dem Punkt, wo ich jetzt bin, einfach nur nochmal sagen an alle Leute, die da für mich da gewesen sind, ich glaube, man kann das nicht in Worte fassen, wie viel Dankbarkeit da mit dabei ist, aber es ist sehr, sehr viel Dankbarkeit und ich hoffe halt, dass ich jetzt irgendwas irgendwie durch sportliche Leistungen, sei es durch sportliche Leistungen, sei es durch Kleinigkeiten, irgendwie wieder zurückgeben kann und ich bin am Ende des Tages wirklich einfach nur froh, dass ich wieder da bin, dass ich alles wieder machen kann wie davor, dass keine Einschränkungen da geblieben sind und das ist eigentlich im Grunde genommen das Allerwichtigste.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen.
Ja.
Ne, Helmut?
So ist es ja und das Gute ist, wenn man es jetzt mal so sieht, du stehst wieder auf dem Eis und kannst im Rahmen deiner Möglichkeiten alles geben. Hast aber auch gesagt, dass du an die Zeit natürlich auch zurückdenkst. Wie gehst du denn damit heute um, wenn die Gedanken kommen an die Zeit?
Ich habe die Erfahrung jetzt gemacht, dass wenn man offen damit umgeht und das nicht alles in sich reinfrisst und auch, ich habe auch in der Zeit bin mehr aus mir rausgegangen, als ich das, glaube ich, sonst machen würde und habe den Kontakt einfach und die Gespräche auch einfach gesucht und auch einfach über das innere Befinden zu sprechen, weil es ist auf der einen Seite super schön mit dabei zu sein, auf der anderen Seite eine Belastung, wenn du einfach nichts machen darfst, obwohl du gerne was machen würdest. Und ja, im Nachgang muss ich sagen, ich hoffe, ich habe dazugelernt. Im Sinne von krank Sport machen wird nicht mehr so oft vorkommen. Auf der einen Seite und vor allem, das muss man aber auch in aller Gänze dazu sagen, also um auch die bisschen die Tücke von Corona ein bisschen anzusprechen. Ich habe diese Herzmuskelentzündung nicht entwickelt, weil ich Sport gemacht habe, während ich in Quarantäne war, sondern das ist im Grunde genommen, so wie ich es verstanden habe, einfach auf eine Immunüberreaktion zurückzuführen. Also quasi, dass der Körper nicht so ganz klar gekommen ist mit dem Virus und das ein bisschen überreagiert hat und das hat sich halt eben am Herz wieder aufs Herz zurückgeschlagen. Aber zurückzukommen auf die Frage, ich bin froh, dass die Zeit vorbei ist, das muss ich ehrlich sagen. Wie gesagt, ein einziges Wort ist Dankbarkeit, muss ich sagen. Für alles, für die Gesundheit, für die Leute, die da mit dabei waren, die da eine große Rolle gespielt haben. Auch an der Stelle für den Verein, der mit mir verlängern hat, trotz alledem, dass sie wussten, dass ich diese Erkrankung habe. Ist, glaube ich, nicht. Ich meine, auf der einen Seite, es ist einfach nicht selbstverständlich im Eishockey. Brauchen wir auch nicht drum herum. Ich glaube, ihr kriegt da auch immer viel mit. Und deswegen, ja. Auf der einen Seite bin ich froh, dass es vorbei ist, auf der anderen Seite bin ich dankbar, dass mir so viel Support widerfahren ist. Und das ist auch was man an der Stelle auch sagen kann, was unseren Sport ausmacht, dass es halt einfach trotzdem irgendwo eine Familie ist. Ich habe auch bei dem Comeback so viele Nachrichten bekommen mit ehemaligen Mitspielern, von Spielern aus anderen Mannschaften. Und ja, das war einfach toll zu sehen.
Cool,
sehr schön. Die Eishockey-Familie.
Die Eishockey-Familie.
La Familia.
La Familia.
Sehr schön, cool. Wir sind eigentlich soweit durch. Wir haben da aber noch eine Kleinigkeit für dich. Und zwar haben wir eine Sprachnachricht bekommen, an dich adressiert, Luca. Und ich will sie einfach mal abspielen, denn die beinhaltet nämlich 2 Fragen an dich. Ich hoffe, du kannst das jetzt verstehen. Ich spiele sie einfach mal ab, ja?
Hallo Frank, hallo Helmut und natürlich hallo Luca. Ich freue mich sehr, dass ich mich mit 2 Fragen am heutigen Podcast beteiligen darf. Die Frage 1 lautet, Luca, als du mit mir das erste Spiel kommentiert hast, ist dein Handy nicht stillgestanden? Welche Rückmeldungen hast du denn von deiner Familie bzw. von deinen Freunden bekommen? Das wäre Frage 1. Und Frage 2, wie der eine oder andere sicher weiß, bin ich sowas wie ein Eishockey-Artikel-Groupie. Deshalb liege ich dem Lukas schon seit Saisonbeginn in den Ohren, ob er mir eventuell so ein schwarzes Wölfe-Trainingsoberteil besorgen kann. Und deshalb die wichtigste Frage des Abends für mich, wie ist da der Stand der Dinge? Hey. Viele Grüße, ja, macht's gut, bis demnächst.
Ja,
Oliver Eisenbart.
Also, Oliver Eisenbart, ein Freund des Podcasts, will ich fast sagen, richtig, Helmut?
Ja, war auch bei uns schon zu Gast mit
genau.
Zwei interessanten Fragen.
Ja, und auf die Antwort bin ich noch gespannter.
Olli, erstmal hallo. Danke für die Fragen natürlich an der Stelle. Zum Thema Kommentieren. Es war nicht Erstaunen und Verwunderung. Ich glaube zum Beispiel, mein Opa, der hat früher immer gesagt, ich habe mit meinem Opa immer Fußball gespielt im Garten und ich habe das immer kommentiert. Ich fand das super. Einfach zu kommentieren, egal was auch immer. Mhm. Und der hat immer gesagt, ich werde mal Sportkommentator. Ich glaube, der war gar nicht mal so verwundert. Generell, es war auf der einen Seite bei manchen Leuten Erstaunen da, was machst du da? Dann kam halt die Frage, warum spielst du nicht? Dann war das eben, ja, wie man gerade die ganze lange Geschichte erzählt hatten, warum.
Ja, ja,
Dann hatte ich da die Möglichkeit, halt als Kommentator meinen Beitrag zu leisten. ja, oder auch einfach lustige Sprüche von ehemaligen und aktuellen Mitspielern, die fanden das natürlich alle irgendwo lustig, sehr klar, weil in der Rolle kannte man mich davor nicht. Also es war durchmixt von Verwunderung, Lob. Ich wurde eigentlich sehr oft gelobt, das darf ich an der Stelle jetzt auch mal sagen. Und ja, nee, das war so, das wäre zu Frage 1 und zu Frage 2, das weiß ich, bin da nicht, ich habe es nicht vergessen. Ich muss den Weg zu unserem sportlichen Leiter jetzt endlich gehen. Das kriege ich auch hin, da bin ich mir fast sicher. Ich weiß auch, welchen Pulli er meint, den mache ich selber sehr gerne. Deswegen, ich hoffe, dass ich jetzt dann einfach mal, ich sage auch ehrlich dazu, ich hatte viel um die Ohren jetzt mit, kann man an der Stelle auch sagen, BG und Vertrag und das und das und Versicherungen und alles Mögliche. Und deswegen hatte ich jetzt erstmal diese Priorität. Ich hoffe, der Olli sieht es mir nach. Ich werde mich aber jetzt Stück für Stück annähern und den Weg zum sportlichen Leiter suchen. Und dann sollten wir das doch schaffen, dieses schwarze Trainingsoberteil aufzutreiben.
Ja.
Ich weiß ganz genau, welcher er welches er meint.
Dass Olli ein Eishockey-Merch-Fanatiker ist, das kann ich nur unterschreiben. Ich glaube, der hat von jedem NHL-Team, DL-Team irgendwas. Da darf natürlich der schwarze Oberteil nicht fehlen.
Also, auch von uns. Auch von uns.
Auch von uns hat er natürlich auch schon was. Ja, natürlich. Ja, sicher. Ja. Also, davon auch nicht. Für alle Hörer, es gibt das Bulli-Trikot. Aber darüber reden wir später mal. Also das waren jetzt unsere Fragen, Luca. Zum Abschluss haben wir noch ein kleines Entweder-Oder, wenn du noch ein bisschen Zeit abknapsen kannst von dir.
Sowieso.
Ja, cool. Dann fang an, Helmut.
Dann fange ich ja mal an. Hund oder Katze?
Definitiv Hund.
Fast gedacht. Strand oder Berge?
Wow, schwer. Strand. Aber ich mag Berge auch.
Mhm. Friseur oder Fotoshooting? Oder beides?
Das ist auch schwer. Ich muss entweder oder machen.
Entweder oder.
Letztes Jahr war Fotoshooting, dieses Jahr Friseur. Sagen wir es so.
Okay. Bunt oder schwarz-weiß?
Kommt drauf an, wo.
Fotos oder so, Fotofilter
Schwarz-weiß finde ich super. Schwarz-weiß.
Okay.
Lanz oder Lauterbach? Sehr aktuell.
Lanz. Nee, Lauterbach. Komm, er ist jetzt Gesundheitsminister, heute raus.
Ja,
genau.
Also super Typ. Reality oder Instagram?
Reality.
Die letzte mit einem kleinen Augenzwinkern. Landshut oder Rosenheim?
Also da gibt es keine Sekunde zu zögern.
Dieser Blick.
Das ist, also da... Helmut, das ist keine schwere Frage. Definitiv Lanze.
Sehr gut.
Definitiv
Lanze. Okay. Haben wir uns schon gedacht. Aber wir mussten es ja mal noch einstreuen.
Muss man mit reinbauen.
Nur für die letzten Zweifler.
Ja, ja.
Ja. Luca, wir sind hier durch mit unserem Zeug, will ich was sagen. Unsere Datasette ist gleich voll. Wir haben auch keine zweite zum Nachladen. Es hat uns super viel Spaß gemacht. Ich hoffe, du hast auch ein bisschen Spaß gehabt hier bei uns.
Sehr, sehr viel. Vielen, vielen Dank, dass ihr mich mit dabei hattet. Ich habe sehr viel Spaß gehabt. Ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel um die Ohren gehauen und euch die Ohrwasche quasi aberzählt. Aber nee, es hat mir sehr viel Spaß gemacht und hat mich auch sehr gefreut, dass wir uns jetzt mal face-to-face sehen.
Genau.
Sehr cool. Danke.
Super, super. Genau, und wir würden uns eigentlich freuen, oder Helmut, wenn wir Luca nächstes Jahr vielleicht nochmal hier bei uns begrüßen könnten.
Das machen wir doch gerne.
Wie denn die Saison abgelaufen ist und vielleicht wie die Vorbereitung auf die neue Saison losgeht, wenn du dann richtig einsteigen kannst. Wer weiß, vielleicht.
Können wir gerne machen. Ich bin allzeit bereit.
Genau, oder wenn du irgendwann in Toronto unterschreibst.
Oder so.
Manchmal gibt es ja ganz komische Sachen in dieser Welt.
Wir haben vorher gesagt, mal schauen, was die Zeit mit sich bringt.
Genau, oder wir sind Head of Communications bei den Toronto Maple Leafs.
Vielleicht. Wir werden es in ein paar Jahren werden wir es wissen.
Genau. Luca, vielen lieben Dank und
danke
wir
dir.
Wünschen dir noch einen wunderschönen Abend.